Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Wertschätzung. Sie hören es vielleicht schon, ich bin leicht angekränkelt, aber das soll uns nicht davon abhalten, heute über etwas Ungewöhnliches zu sprechen. Denn vor einigen Tagen hat Netflix einen interaktiven Film namens Bandersnatch veröffentlicht. Den habe ich gespielt und habe mir gedacht, ach, weißt du was, da kannst du doch auch einfach mal eine Wertschätzung dazu machen. Wenn das Ding bei Steam veröffentlicht worden wäre, hätte da auch jedes Spielemagazin drüber berichtet. Und deshalb ist mit mir am Start heute der André Peschke. Hallo André.
Hallo Jochen, ich bin gespannt. Ja, können wir ausschließen, dass der Konsum dieses Bandersnatch mit deiner Krankheit zusammenhängt?
Also ausschließen kann man ja eigentlich nie irgendwas.
Ja, eben. Ja.
Finde ich jetzt.
Sollten wir gleich mal eine Gesundheitswarnung vielleicht aussprechen.
Ja, oder vor dem Angucken den Arzt oder Apotheker fragen.
Ja, oder danach aufsuchen.
Ja, das werde ich jetzt im Anschluss auch gleich tun. Ich werde natürlich wieder das bewährte Hausmittel in Anspruch nehmen. Ich werde in die Apotheke gehen, werde mir Kinderemolkal kaufen. Hilft zwar nicht, schmeckt aber gut.
Ja, davon hörten wir ja schon. Kirsch, nicht wahr?
Ja, natürlich. Kinderemolkal gibt es ja nur im Kirschgeschmack. Ist fantastisch. Aber ja, ich finde das ganz interessant mit Bandersnatch übrigens. Das ist ja eine Abkopplung aus einer Reihe namens Black Mirror. Wer die nicht kennt, Black Mirror gibt es seit einigen Jahren, ist eine, ich würde jetzt mal sagen, eine Science-Fiction-Serie, benutze den Begriff jetzt relativ lose, mit einzelnen Episoden in jeder Staffel, die nicht zusammenhängen, sondern meistens irgendeine dystopische Zukunft zeichnen in eigenständigen Episoden. Und jetzt ist Bandersnatch so eine Auskopplung, die als interaktiver Film funktioniert, ein bisschen so, wie man es von einem Telltale-Spiel zum Beispiel kennen würde. Man trifft also im Laufe dieses Films oder dieses Spiels, trifft man Entscheidungen. In der Regel hast du zwei Entscheidungen, die du dann mit der Fernbedienung oder wenn du es online jetzt zum Beispiel guckst, am PC mit der Maus einfach anklicken kannst oder eben mit der Fernbedienung dann eine von zwei auswählen, auf OK drücken. Und es funktioniert tatsächlich ein bisschen so wie so eine Episode von einem Telltale-Spiel. Bei mir hat es jetzt etwa 2 Stunden gedauert. Und ich finde es ganz interessant, dass natürlich die ganze Filmwelt darüber berichtet, hey, Netflix probiert mal wieder was vermeintlich Neues aus. Da hüpfen wir natürlich gleich drauf, ist natürlich gleich so ein bisschen ein Hype. Und die Spielepresse international ist quasi völlig ignoriert hat das Ganze. Natürlich auch ein bisschen newsmäßig drüber berichtet hat, aber ich habe so gut wie keinen Test eines Spielemagazins gefunden über einen interaktiven Film, den man wie selbstverständlich reviewen würde, wenn er bei Steam erscheint oder im PlayStation Network und hier kommt er bei Netflix und dann ist es ein Film. Finde ich total interessant, wie die Definition dieses Mediums bei der Spielepresse, bei der Filmpresse überhaupt funktioniert, wie entscheidend es nicht ist, was das überhaupt ist, was dort erscheint, sondern nur wo es erscheint.
Ja, also man muss natürlich fairerweise sagen, die interaktiven Filme, die auf Steam erschienen sind, werden größtenteils auch nicht reviewed, weil sie keine Sau interessieren. Das Bandersnatch ist allerdings jetzt populär genug, dass man eigentlich normal erwarten würde, dass da vielleicht auch mal ein Review zu erscheint. Jetzt weiß ich nicht, ich habe mich nicht umgeschaut. Ich glaube dir jetzt einfach mal, dass das keine Sau getan hat.
Also ich will nicht sagen keine Sau, es wird bestimmt den einen oder anderen irgendwo gegeben haben, aber ich habe mich über einige große internationale Seiten durchgeguckt, habe dort die Suchmaschinen angeworfen und die Suchen bemüht und ich habe so gut wie nirgendwo etwas anderes außer Newsmeldungen gefunden.
Sagt das jetzt, dass wir ignorant gegenüber unseren Smart-TVs sind, die eigentlich ja auch kleine Computer sind inzwischen, oder dass wir die interaktiven Filme unnötig geadelt haben und jetzt, wo es auf einer Filmplattform läuft, auf einmal umso transparenter wird, dass das nur im allerweitesten Sinne Spiele gewesen sind.
Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem und was als drittes so ein bisschen tatsächlich, glaube ich, dazukommt, ist einfach, dass wir das Medium wirklich ziemlich dadurch definieren, weil es auch über Jahre hinweg so funktioniert hat, was erscheint denn auf unseren Plattformen? Ja, alles, was auf dem PC oder auf Konsolen erscheint oder in den entsprechenden Stores, wird irgendwie mal als Spiel behandelt, was bei Netflix zum Beispiel erscheint oder in einem Fernsehsender oder generell im Fernsehen, das ist Fernsehen, das ist Film. So haben wir das unterschieden und deswegen finde ich Bandersnatch schon ganz interessant, weil es mehr oder weniger diese klassische altmodische Aufteilung und Definition der unterschiedlichen Medien, was ist ein Spiel, was ist ein Film, was ist Fernsehen, weil es das tatsächlich ein bisschen aufbricht, ohne das glaube ich jetzt wirklich zu wollen. Aber das fand ich ganz interessant, wie man da eigentlich gar nicht mal hingeht in einer Öffentlichkeit und drüber redet, obwohl diese Diskussion eigentlich angebracht wäre, zu fragen, warum berichtet jetzt, keine Ahnung, eine PC Games nur newsmäßig über Bandersnatch, testet das aber nicht, dafür testet das aber irgendeine Filmseite, die aber ansonsten nie auf die Idee kommt, irgendwie einen anderen der interaktiven Filme, die bei Steam erschienen sind, zu testen. Das finde ich ganz interessant.
Da sind sie die Scheuklappen.
Ja, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es unbedingt Scheuklappen sind. Ich glaube halt wirklich, dass es sowas wie, oder solche Konventionen, wie das jahrelang funktioniert hat. Und man sollte sich halt wirklich hinterfragen, ob das ganz klug ist. Ich meine, ich habe am Anfang auch überlegt, machst du eine Wertschätzung zu Bandersnatch, denn wenn die Leute sagen, oder vielleicht ein paar Leute werden sagen, das ist doch gar kein Spiel, das ist doch dieses Ding irgendwie bei Netflix. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und habe überlegt, wenn das Gleiche mit dem gleichen Medienecho und das mich genauso interessieren würde, bei Steam erscheinen würde, würde ich 10 Euro wahrscheinlich dafür ausgeben oder 5 Euro, würde das testen, würde danach hier eine Wertschätzung machen und niemand würde sich irgendwie beschweren, das sei doch überhaupt kein Spiel.
Ja, ich glaube zumindest bei den Filmseiten glaube ich schon, dass das Scheuklappen sind. Ich glaube, so ein Filmredakteur, wenn er nicht zufällig irgendwie da interessiert ist, der kriegt einfach nicht mit, wenn auf Steam so ein interaktiver Film erscheint. Und das ist halt auch noch dann so mega, mega, mega nischig, wenn er auch nur einen Hauch darauf achtet, was sein Publikum in der Breite interessiert, dann ist es halt einfach automatisch raus.
Gut, aber kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Film, zu Bandersnatch. Ich will mal ganz kurz so ein bisschen die Prämisse erklären, um die es geht. Bandersnatch spielt im Jahr 1984. Es ist auch noch tatsächlich ein Film über Computerspiele, deswegen passt der hier auch ganz gut hin. Denn wir folgen einem jungen Mann namens Stephen Butler, der an einem Computerspiel namens Bandersnatch arbeitet, also das titelgebende Computerspiel, das auf einem fiktiven Abenteuerspielbuch basiert oder einem Choose Your Own Adventure Book, wie es im Englischen heißt. Also diese Bücher, die in den 80er Jahren relativ groß waren, wo man dann aufgeschlagen hat und dann konnte man Entscheidungen treffen und dann hat man zum Beispiel gesagt, geh nach links und dann musste man auf Seite 27 blättern und dort weiterlesen. Geht man nach rechts, hat man dann auf Seite 14 geblättert und so ist halt sowas entstanden, wie es dann später das Ganze zum Beispiel auch bei Telltale-Spielen oder bei diesen interaktiven Filmen eben gab. Solche in der Regel Entscheidungen zwischen links und rechts oder mach dies oder mach jenes, halt immer so zwei Entscheidungen. Und auf Basis von eben diesem fiktiven Pick Your Own Adventure Book möchte dieser junge Stefan Butler ein eigenes Spiel machen, ein Computerspiel, das ebenso funktioniert, nämlich über unterschiedliche Pfade eben dieses Bandersnatch umsetzen als eben ein interaktives Medium. Dazu wendet er sich an eine Firma namens Tuckersoft, die offensichtlich einer real existierenden britischen Videospielefirma aus den 80er Jahren nachempfunden ist, nämlich Imagine Software, die damals auf eine sehr spektakuläre Art und Weise pleite gegangen sind, bevor sie ein Spiel namens Bandersnatch veröffentlichen konnten. Und danach, das fängt also relativ harmlos an, aber danach geht es sehr, sehr schnell in gewisse, ich würde jetzt mal sagen, psychologische Abgründe hinein. Dann kommen plötzlich solche Sachen wie Gedankenkontrolle ins Spiel. Es kommen solche Sachen wie, gibt es so etwas wie den freien Willen ins Spiel? Es kommen Drogen ins Spiel, halluzinogene Drogen. Und letztlich auch die Frage, wer kontrolliert denn eigentlich diesen Protagonisten bei uns auf dem Bildschirm? Denn eine der großen Fragen, die Bandersnatch tatsächlich aufmacht, und das ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, Spoiler wäre eher, auf welche Art und Weise das passiert, ist die Frage eben, wer kontrolliert denn diesen Protagonisten und diese Beziehung zwischen mir als Entscheidungsträger, der eben für den Protagonisten Entscheidungen trifft, und dem Protagonisten, der sich irgendwann gewahr wird, dass er vielleicht nicht mehr ganz Herr seiner eigenen Entscheidungen ist. Das, kurz zusammengefasst, ist Bandersnatch.
Okay, bin gespannt, was du darüber zu erzählen hast. Ich muss gestehen, als es angekündigt war als so eine Black Mirror-Ding, habe ich erstmal gedacht, weiß nicht, ich habe genau eine Folge von Black Mirror gesehen, die allererste, fand sie scheiße, habe es seitdem nie wieder verfolgt, obwohl ich weiß, dass das sehr, sehr viele Fans hat und dass das sicherlich bei einer Serie, bei der jede Folge für sich alleine steht, nicht unbedingt eine riesige Sample-Größe hat. Was ich an dem Bandersnatch interessant fand, ist, dass das es macht den Anschein, als wäre das auch mit gehörigem Aufwand produziert. Also die Regie ist bei David Slade. Das ist derjenige, der auch Regie geführt hat bei 30 Days of Night. Das ist ein Film, den ich sehr, sehr mag. Gut, er hat später auch bei einem der Twilight-Filme Regie geführt, aber der Mann braucht Geld, ja. Die Besetzung, da ist dieser Fionn Whitehead, der damit die Hauptrolle spielt, glaube ich. Der war vorher in Dunkirk unterwegs. Das ist geschrieben von einem englischen Autor, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt. Der hat aber auf jeden Fall auch diese Miniserie Dead Set geschrieben, von der man sehr viel Gutes hört. Das ist so ein Zombies bei Big Brother-Ding gewesen. Macht es die Anmutung, als sei das eine teure, aufwendige Produktion? Hat Netflix da so eine Art Flagship Interactive Movie gemacht?
Ja, unbedingt. Also die Produktionsqualität ist, ich würde sagen, ich überlege gerade nochmal, ob mir noch was einfällt. Ich habe im Vorfeld schon überlegt, aber nein, das ist mit weitem Abstand der bestproduzierte interaktive Film, den ich je gespielt habe. Es gibt ja auch tatsächlich und über Jahre hinweg, ihr habt ja, glaube ich, mal eine Sonntagsfolge gemacht, Sebastian und du, gab es ja auch durchaus mit Realschauspielern Versuche, so etwas als Spiel oder von Spieleherstellern das Ganze aufzuziehen. Kann man bei Steam teilweise heute noch kaufen, nachspielen, vor nicht allzu langer Zeit kam was Ähnliches raus namens The Bunker. Die Dinger sind meistens relativ kurz und in ihren Entscheidungen und in ihren Konsequenzen unterscheiden sie sich häufig eben aus Produktionskostengründen nicht so sonderlich. Und hier hast du es sowohl mit guten schauspielerischen Leistungen zu tun, also das Ding ist von vorne bis hinten gut gespielt, du hast mit einer hohen Produktionsqualität zu tun, du hast mit einer sehr guten Regie zu tun, du hast mit einem echt guten Set- und Produktionsdesign zu tun. Und nicht zuletzt hast du es tatsächlich damit zu tun, dass die Entscheidungen offensichtlich, ich habe jetzt nicht alle Entscheidungen alle mal komplett durchgespielt, aber die Entscheidungen offensichtlich auch wirklich unterschiedliche Konsequenzen haben. Es gibt sehr unterschiedliche Enden des Ganzen. Also nicht nur in Nuancen, wie das häufig so bei den interaktiven Filmen im Spielebereich der Fall ist, sondern wirklich mit unterschiedlichen Konsequenzen, was mit den Figuren einzeln passiert. Teilweise werden Figuren mehr oder weniger, die in anderen Strängen relevant sind, hier nach ungefähr der Hälfte des Films aus der Handlung mehr oder weniger rausgeschrieben, die dann eben in einem anderen Pfad eine sehr relevante Rolle spielen. Du hast, ich glaube, ich habe gelesen, habe das jetzt nicht nachgeprüft, aber ich glaube, ich habe gelesen, dass über 5 Stunden Material gedreht wurden. So ein Durchlauf, etwa einmal angucken oder einmal spielen. Bei mir hat es jetzt etwa 2 Stunden gedauert. Das heißt, ich habe 3 Stunden, habe ich erst gar nicht gesehen.
Das klingt interessant, finde ich. Was ja bei so interaktiven Filmen dann gerne mal zum Problem wird, ist, ich habe einen Strang gespielt und wenn ich jetzt einen anderen erleben will, dann muss ich aber trotzdem häufig nochmal viel von dem durchlaufen, was ich vorher schon gesehen habe. Da kommt dann auf einmal die Redundanz ins Spiel. Und wenn ich dann vielleicht noch ein drittes Mal probieren will, dann haben wir sozusagen dieses Gesetz der Diminishing Returns irgendwo am Start. Ne? Ich kriege immer weniger Neues und muss immer mehr von dem nochmal sehen, was ich schon kenne. Gibt es dafür eine Lösung? Kann ich irgendwelche Kapitel auch direkt anspringen?
Nein, es lässt dich nicht direkt Kapitel anspringen. Es lässt dich auch nicht, wie das bei Netflix normalerweise der Fall ist, wenn man also den Streaming-Service, wenn ich den jetzt bei mir am Fernseher benutze, dann kann ich relativ oder sehr, sehr frei kann ich einfach hin und her spulen innerhalb eines Films oder innerhalb einer Serienfolge oder ich kann in einzelne Szenen hin und her springen und das ist ausgeschaltet. Aber der Film ist sich oder das Spiel ist sich diese Problematik offensichtlich gewahr, denn an einer Stelle, ich würde jetzt mal sagen, nach etwa 2 Dritteln des Films bei mir, da muss man ja immer vorsichtig sein, dass man das nicht zu sehr generalisiert bei sowas, bei mir kam es zu dem Fall, dass das Spiel gerne oder dass mir das Spiel die Entscheidung gegeben hat, nochmal sozusagen innerhalb der eigentlichen Erzählung zurückzuspringen und Dinge, die ich vorher entschieden habe, nochmal anders zu entscheiden und hat mir zumindest das Gefühl in diesem Kontext gegeben, dass ich an der Stelle einige, nicht alle, aber einige relevante Sachen nochmal anders entscheiden kann und mir angucken kann, was passiert denn, wenn ich es dann so entschieden hätte oder wenn ich so entschieden habe. Und das ganze Ding ist ein bisschen verpackt, das macht es ganz clever in so eine Art, wenn man das so verstehen will. Also als es bei mir passiert ist, war es so eine Art, ich versuche jetzt hier diesem jungen Mann so gut wie es geht zu helfen. Ich will nicht in ein schlechtes Ende hineinschlittern und okay, das, was ich bisher gemacht habe, hat nicht funktioniert, wir versuchen mal das andere. Und das ist oder wirkte auf mich wie eben genau der Versuch, das zu vermeiden oder ein bisschen aufzuheben, was du gerade so als typischen Kritikpunkt gebracht hast, nämlich eben nicht den Eindruck zu haben, okay, ich habe mich in eine Sackgasse manövriert und ich habe jetzt nur irgendwie 10% gesehen von dem, was es hier gibt, sondern das Ganze ein bisschen zu verheiraten und das Ganze auch noch ein bisschen spielerisch zu verpacken. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Okay, das hat mich ein bisschen verwirrt. Also das heißt, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und dann auf einmal mit dem Ergebnis unzufrieden bin, kann ich direkt zurückspringen und sie nochmal treffen?
Anders? Nein. Du hast, wie gesagt, bei mir war es etwa nach 2 Dritteln des Films, gab es so eine Szene, da muss ich jetzt aufpassen, sonst würde ich halt alles spoilern, dass du halt nochmal sozusagen sagen konntest, bei einigen Dingen, die du im Laufe des Films oder des Spiels bis dahin getroffen hast, quasi die Figur stand vor einer wirklich sehr, sehr tragenden Entscheidung für den weiteren Verlauf und für das Ende des Ganzen. Und es gab einen oder gibt einen gewissen Grundkonflikt. Und in dem Versuch, wenn du das machen möchtest, mit deiner Entscheidung diesen Grundkonflikt irgendwie aufzulösen und diese Figur nicht sozusagen in ihr Verderben laufen zu lassen, gibt dir das Spiel die Möglichkeit, einige Sachen, die du früher entschieden hast, an gewissen Schnittstellen, nicht an allen, nochmal anders zu entscheiden.
Also und je nachdem mehrfach, also mehrere.
Genau. Also ich habe sozusagen die eine Sache habe ich dann 3 oder 4 Mal gemacht, bis ich zu dem Ergebnis kam, das mir dann halbwegs gefallen hat. Aber da kannst du halt nicht alle Sachen nochmal umschreiben, sondern nur, also in meinem Fall jetzt nur 2-3 Dinge. Und es gibt auch relativ am Anfang, gibt es eine Szene, auch die fand ich in der Hinsicht gar nicht so unclever. Das ist jetzt kein enormer Spoiler, weil das nach ungefähr 10 Minuten schon passiert. Dann kommt eben dieser junge Protagonist in diese fiktive Firma rein. Dort sitzt auch noch sein großes Vorbild namens Colin Ritman, der halt so ein bisschen ein 80er Jahre Programmierheld für die Nerds ist, dessen Spiele total erfolgreich sind. Und der sitzt dort auch rum und dann stellt der Protagonist ihm und dem Chef der Firma halt sein Bandersnatch-Spiel vor und dann macht der Firmenchef ihm so ein Angebot, hey, du kommst bei uns irgendwie rein und wir stellen dir ein Team zusammen und mit denen machst du das Spiel, weil das muss in 3 oder 4 Monaten fertig sein, weil es muss zu Weihnachten in den Regalen stehen. Und deine erste große Entscheidung in diesem Bandersnatch ist, nimmst du dieses Angebot an oder lehnst du es ab? Und wenn du das Angebot annimmst, dann sagt dir dieser Colin, also der Programmierheld aus so heiterem Himmel heraus, weil du die ganze Zeit nicht, oder weil es eigentlich an der Stelle keinen vernünftigen Grund gibt, warum er das wissen sollte, ey, du hast den falschen Pfad genommen und dann wirst du wieder zurückgesetzt an diese Entscheidung, weil da will das Spiel von dir, dass du dieses Angebot ablehnst und dass eben dieser Protagonist das Ganze nicht in der Firma entwickelt mit ganz viel Budget, sondern sozusagen zu Hause an seinem eigenen Rechner und dort entspinnt sich dann die eigentliche Handlung. Aber du kannst, also an der Stelle hatte ich den Eindruck, das Spiel oder der Film setzt dich dann in so einen Endlos-Loop, wenn du rein willst oder wenn du dich darauf einlässt. Du kannst immer wieder annehmen, dieses Angebot, und dann wirst du immer wieder zurückgesetzt.
Okay, quasi ein Tutorial.
Ja, so ein bisschen, genau.
Okay. Ist das denn durchsetzt dann von interessanten Entscheidungen? Und vor allem bei dem, was du beschreibst, das klingt so ein bisschen, als wäre es sehr unvorhersehbar. Also wenn ich in der Situation wäre, könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass ich erwarten würde, die richtige Entscheidung ist, dieses Jobangebot anzunehmen, damit die Handlung fortschreitet.
Ja, es ist ja, also womit, glaube ich, der Film / das Spiel spielen möchte, eine der Thematiken, mit denen es spielen möchte, ist, glaube ich, dass du keine richtige Entscheidung treffen kannst. Und damit auch vielleicht so ein bisschen mit den Konventionen so eines interaktiven Films. Du möchtest als Spieler oder als Zuschauer für dich zu dem bestmöglichen Ergebnis kommen, zu dem Happy End, oder du möchtest den Protagonisten aus den Konflikten rausführen. Und womit hier, glaube ich, Bandersnatch sehr erheblich spielt, ist eben das Brechen dieser Konvention. Du kannst keine richtige Entscheidung treffen, denn ich glaube auch auf eine sehr bewusste Art und Weise, und genau das macht diese Entscheidung relativ am Anfang, die das Spiel dann notfalls für dich zurücknimmt und einfach sagt, hey, falscher Pfad, mach was anderes. Ich glaube, das ist so der erste offensichtliche Hinweis, dass Bandersnatch dir sagen möchte, du kannst auch keine wirklich informierte Entscheidung treffen. Du bist derjenige, der diesen Protagonisten kontrolliert. Es wird letztlich gemacht, was du sagst, aber das geht scheiße sozusagen für dich und für den Protagonisten aus, weil die Entscheidung, die du triffst, du hast keine Ahnung, was die Konsequenzen sind, und es können auch vielfach Konsequenzen daraus erwachsen, die du weder abschätzen konntest, noch wo du überhaupt gedacht hast, dass aus dieser Entscheidung jetzt irgendwie diese Konsequenz überhaupt in irgendeiner Form resultieren könnte. Teilweise stellt dich das Spiel dann auch wirklich vor die Wahl, dir zweimal mehr oder weniger das Gleiche auszusuchen und wo du gar nicht in der Lage bist zu sagen, nein, okay, wir machen jetzt was ganz anderes. Also ich glaube, mit diesem ganzen deterministischen Konzept von du kommst aus der Schose nicht raus, du machst am Schluss mehr oder weniger das, was sozusagen vorherbestimmt ist, ich glaube, damit spielt das Ganze sehr, sehr erheblich. Das sorgt allerdings für ein bisschen ein frustrierendes Spielerlebnis, weil einen wirklichen Einfluss, also einen informierten Einfluss hast du nicht.
Wollte ich gerade sagen, auch wenn das bei der allerersten richtigen großen Entscheidung im Spiel passiert, ist es nicht so eine Art Priming? Sitze ich dann nicht da und lerne daraus, oh, es gibt also eine falsche und eine richtige Entscheidung?
Jein, weil das ist tatsächlich das einzige Mal, zumindest das einzige Mal, wo ich es erlebt habe, wo das Spiel eben sagt, nee, pass auf, so funktioniert's nicht, ich spule jetzt mal automatisch zurück und du musst dich jetzt fürs andere entscheiden, wenn du willst, dass das Ganze weitergeht. Ansonsten ist es so, dass es eigentlich nur falsche Entscheidungen gibt. Das ist, glaube ich, das, wo Bandersnatch so ein bisschen hin will. Also letztlich stellt es auch die Frage, und es kann dann passieren zum Beispiel, dass der Protagonist so ein bisschen diese vierte Wand durchbricht und mehr oder weniger direkt mit dir als Spieler redet, so frei nach dem Motto, wer bist du? Ja, warum habe ich nicht mehr die Kontrolle über mein Leben? Wer ist der Typ da oben oder irgendwo dort draußen, der mir die ganze Zeit sagt, was ich zu tun habe, und warum kann ich das nicht mehr für mich selbst entscheiden? So ein bisschen eben, was ich eingangs gesagt habe, freier Wille und Co. Und du sitzt als Zuschauer bzw. Spieler auch da und denkst dir, hey, ich weiß doch auch nicht, wie der Scheiß hier funktioniert. Ich klicke einfach auf auf was.
Okay. Ist das befriedigend? Hast du trotzdem Entscheidungen, die dich interessieren, wo es Spaß macht, diese Auswahl zu treffen?
Nein, das ist ein reines intellektuelles Vergnügen, würde ich sagen, bei Bandersnatch. Das ist ein hochgegriffener Begriff, aber mir fällt kein besserer ein. Das ist ein reines, oh, guck mal, ist das clever Vergnügen. Weil es geht letztlich nicht darum, das Ganze wirklich spielerisch zu lösen oder interessante spielerische Entscheidungen zu treffen. Weil, wie ich es schon eingangs sagte, es ist in vielen Fällen ist es einfach unmöglich. Und wenn du in irgendeiner Form eine andere Entscheidung triffst, kommst du früher oder später ganz deterministisch wieder an den Punkt, wo es dann doch so weitergeht, wie du vor drei Entscheidungen gesagt hast. Nee, ich versuche das noch in irgendeiner Form zu umschiffen. Diesen Konflikt oder diese Gewalttat, die dann vielleicht entsteht und so weiter. Das Ganze funktioniert nicht wirklich besonders gut als, wie man jetzt sagen würde, bei so einem Telltale-Spiel vielleicht. So als, ich habe den Eindruck, dass durch meine Entscheidung oder durch die interessanten Entscheidungen, dass die sich diametral, sich die Handlung oder irgendetwas verändert hat, obwohl das vielleicht am Ende sich nur als eine Illusion herausstellt. Das Ganze funktioniert viel, viel eher und eigentlich komplett auf so einer Oh, ist das clever Ebene. Weil der Film, / das Spiel, das will halt so viele clevere Sachen machen. Weißt du, du hast einen interaktiven Film über ein interaktives Spielebuch, das zu einem interaktiven Computerspiel werden soll. Du hast diese ganze Geschichte zwischen, wer hat denn eigentlich die Kontrolle? Der Spieler oder der Protagonist? Und wäre es nicht total clever, ja, wenn die Figur in einem Computerspiel wüsste, dass sie eigentlich oder dass sie ein Bewusstsein hätte, aber wüsste, dass sie keine eigenständige Entscheidung treffen kann, sondern dass da oben jemand steht, der die Marionettenfäden bedient und. Und so wirft der Film, / das Spiel, wie wir es jetzt auch immer nennen wollen, immer wieder eine clevere Idee nach der anderen rein, verfolgt aber keine zu irgendeinem Ende, wo man jetzt auch noch sagen könnte, okay, da hat der Film dann tatsächlich eine Aussage. Und das wäre dann auch letztlich mein großer Kritikpunkt. Ich hatte wirklich in den 2 Stunden echt Spaß dran, weil ich immer wissen wollte, okay, was ist so ein bisschen die nächste clevere Idee? Setzt da noch einen drauf? Ich meine, Black Mirror als Serie ist ohnehin relativ bekannt dafür, dass sie durchaus interessante Ideen nehmen und sie dann mehr oder weniger in den 6. Gang schalten und das Ganze immer ein bisschen überdrehen und am Ende relativ schrill werden. Und viele, ich glaube, dir geht's auch so, vielen gefällt das nicht. Mir gefällt das zum Beispiel ausgezeichnet. Ich mag das ganz gerne. Das mochte ich auch bei Bandersnatch. Aber wie so häufig bei Black Mirror fehlt dem Ganzen am Ende in irgendeiner Form eine Aussage. Das erinnert mich halt immer an irgendjemanden, der da sitzt und einen cleveren Gedanken nach dem anderen hat. Und wenn man dann wissen will, okay, wo willst du hin mit dem cleveren Gedanken? Nirgends. Ich wollte einfach nur mal den cleveren Gedanken in die Runde werfen. Und das lässt einen halt ein bisschen unbefriedigt oder zumindest mich ein bisschen unbefriedigt zurück. Ich würde mir halt am Ende schon wünschen, okay, wo gehen wir jetzt mit der Sache hin? Was ist deine Aussage? Ach, du hast keine.
Also das heißt, im Grunde genommen, es gibt ja verschiedene Arten, wie Interaktivität dem Ganzen irgendwo wertvoll einen Beitrag leisten kann. Und das ist dann halt eher so auf der Ebene, durch die Interaktivität strampel ich genauso gegen das Unvermeidliche, wie der Protagonist es tut. Aber es ist nicht so ein Fall von, meine Interaktivität macht mich selber handlungswirksam, indem ich eben mitbestimme, wie diese Handlung verläuft.
Nein, meine Interaktivität ist sozusagen, das wäre eine Interpretation, aber meine Interaktivität ist sozusagen genauso wirkungslos wie der freie Wille des Protagonisten. Ich bewege mich halt immer in diesem deterministischen Konstrukt. Das könnte man jetzt lesen, wenn man das so wollte, als eine Aussage über das interaktive Medium, über Spiele, dass ich mich immer in dem deterministischen Konstrukt bewege, das die Autoren vorher vorgesehen haben und meine Wirkmacht innerhalb dieses Mediums ist eigentlich nur eine Illusion. So könnte man das Ganze interpretieren, aber auch das, da würde man auch schon, glaube ich, 1 oder 2 Schritte weitergehen, als es Bandersnatch dann tatsächlich wirklich hergibt, weil immer mein Eindruck, wenn du an diese Stelle kommst, wo du sagen würdest, okay, ich glaube, das ist die Aussage, die hier getroffen werden will, dann gehst du eigentlich einen Schritt weiter, als es dir der Film tatsächlich hergibt. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen der Teil, den ich dann kritisch finde, weil ich sitze dann da und denke, hey, das hat Spaß gemacht und hey, du hast ein paar clevere Ideen, aber aus keiner davon hast du wirklich eine clevere Aussage entwickelt. Weißt du, ich finde diese Idee so von wegen, was wäre denn eigentlich, wenn der Protagonist in einem interaktiven Medium feststellt, dass er gar nicht derjenige ist, der die Entscheidungen trifft, aber so etwas wie ein eigenes Bewusstsein hat und dann versucht, in Kontakt mit dem zu treten, der diese Entscheidungen für ihn trifft. Clevere Idee. Was macht Bandersnatch draus? Nichts. Das war's. Und so geht es halt jedem dieser Motive, die Bandersnatch aufwirft. Es wirft so eine clevere Idee rein und that's it.
Und so clever ist ja noch auch nicht, weil das Motiv ist ja eigentlich uralt, außer dass es vielleicht jetzt noch nicht in diesem konkreten Medium durchexerziert wurde, weil die Romanfigur, die feststellt, dass die eine Romanfigur ist oder auch im Film, also keine Ahnung, oder Truman Show und sonst irgendwas, das ist ja schon auch ein altbekanntes Motiv.
Ja, wobei hier... also das als Motiv an sich ist es nicht sonderlich originell. Hier wird es durchaus halbwegs originell auch in den in diesen ganzen interaktiven Entertainment-Aspekt verpackt. Es gibt zum Beispiel so eine Stelle, wo jemand dem Protagonisten sagt, hey, wenn das hier doch alles hier irgendwie nur ein Spiel wäre oder Fernsehen oder was auch immer wäre, glaubst du nicht, das wäre interessanter? Glaubst du nicht, wir hätten hier ein bisschen Action? Ja, wer will denn das sehen, was du hier oder was wir hier zum Beispiel aufführen? Also so wird schon ganz versucht oder es wird schon versucht, das Ganze so ein bisschen auf so eine clevere, moderne Entertainment-Weise umzusetzen, wo man sich dann vielleicht auch als Zuschauer fragt, ja, warum gucke ich das eigentlich? Warum gucke ich nicht irgendeinen Actionfilm oder sonst irgendwas? Aber ja, das also mein großes Problem ist, dass halt nichts draus erwächst. Und das ist übrigens das große Problem, was, finde ich, vielfach, also für mich dann Black Mirror hat. Du hast vorher erwähnt, du hast die erste Episode geguckt, die meine Lieblingsepisode ist. Du konntest sie gar nicht leiden. Die spaltet dann so ein bisschen die Zuschauer. Also ich mag immer die Episoden, die alles, wie ich es gerade schon erwähnt habe, alles in sozusagen Maximum Overdrive schalten. Und am Ende halt eine sehr plakative und nicht sonderlich subtile und teilweise auch mit dem Holzhammer gemachte Aussage haben. Aber die mag ich viel lieber als diese pseudo-cleveren Episoden, die ganz viele clevere Gedanken aufwerfen, aber sich am Ende um jede Aussage drücken.
Ja, also, weiß nicht, vielleicht zur Konkretisierung. In der ersten Folge von Black Mirror, da wird ein Politiker erpresst und sozusagen, dass was gefordert wird, ist, dass er ein Schwein fickt. Und das tut er dann auch, live, in einer Art Livestream, wenn ich das recht entsinne, ist lange her. Und ich fand das so unfassbar unglaubwürdig. Das war so konstruiert und das war so ein, und natürlich auch in gewisser Weise widerwärtig, dass ich gedacht habe: so, ja, okay, nee. Wenn sie das in irgendeiner Form so hingekriegt hätten, dass ich es glauben könnte, aber so war es halt einfach nur
ja,
so.
Du sollst das ja nicht glauben. Das ist einfach, das war eine vollkommen absichtlich karikaturhaft überzeichnete Satire. Und als solche mag ich sie sehr gerne, weil dann funktioniert Black Mirror für mich.
Ja, nee. Don't know. Hat mich nicht erreicht. Ist auch, also kann es auch nicht mehr genau herleiten, wie gesagt, weil inzwischen ist Black Mirror ja, glaube ich, auch in seiner vierten Staffel, fünfte bestellt. Das heißt, es ist wahrscheinlich 4 Jahre her, dass ich das gesehen habe oder so. Aber ich bin da rausgegangen und habe gedacht, das ist so ein modernes Outer Limits oder so. Und das war was anderes.
Ja, wobei du jetzt halt eine der Folgen gesehen hast, die etwas völlig anderes sind als Folge 2.
Ja, also, ich habe ja schon gesagt, ne? Also dass ich die Serie anhand einer Folge jetzt irgendwie aburteilen will, das ist nicht der Fall. Es war nur der Grund, warum ich es nie weitergeschaut habe.
Nee, ich will nur an der Stelle quasi, wenn du stellvertretend für vielleicht die Hörerin oder den Hörer stehst, der jetzt auch die erste Folge gesehen hat und sich gedacht hat, what the heck, nee, das gucke ich nicht weiter. Ich würde durchaus schon mal raten, der Serie noch 2, 3 Folgen mehr zu geben, denn sie hat sehr unterschiedliche Episoden hier im Ansatz. Sie hat ein paar dieser satirischen Holzhammer-Episoden, die ich am liebsten mag. Und dann hat sie einige, wie jetzt zum Beispiel einen Bandersnatch, wo ich dann das nicht ganz so am Schluss meins ist, aber das viele andere dann viel lieber mögen als ich.
Ja, logisch. Also ich meine auch bei hier Twilight Zone, Outer Limits und so. Das waren auch schon immer, also Twilight Zone, das Original, diese Schwarz-Weiß-Folgen noch, das mag ich sehr, sehr gerne, auch mit so einem gewissen Retro-Charme. Aber auch da, also ich würde sogar sagen, die Mehrzahl der Episoden ist nicht wahnsinnig toll. Ja, es ist halt eher so, ja, ganz nett, oh, die war jetzt eher doof. Und zwischendrin sind ein paar, die sind echt, echt schön immer noch, sogar aus heutiger Perspektive. Diese Anthologieserien werden damit immer zu kämpfen haben, dass das eine sehr schwankende Qualität hat, jeweils individuell für den einzelnen Zuschauer, weil wir alle unterschiedliche Geschmäcker und Interessen haben.
Ich muss noch eine Sache sagen, weil die mir aufgefallen ist. Also es läuft übrigens, wenn man so eine Entscheidung trifft. Ich habe es jetzt, wie gesagt, am Fernseher geguckt, mit der Fernbedienung in der Hand. Lässt sich auch sehr, sehr einfach das Ganze bedienen. Und dann läuft auch unten so eine Zeitanzeige, so ein Zeitbalken runter, wie man das zum Beispiel von Telltale-Spielen kennt, wenn man kann auch keine Entscheidung treffen, dann wird automatisch eine getroffen. Also man kann das auch ganz normal wie einen vermeintlich linearen Film gucken.
Oh,
das
wird die
geht.
Zufällig getroffen oder wird die dann in irgendeiner Art von Vorauswahl angesteuert.
Ja, das ist tatsächlich das, was ich weder im Internet noch bei Selbstversuchen tatsächlich habe rausfinden können. Also wenn ich es habe laufen lassen, ist es anders gewesen teilweise als bei Internetberichten, wo Leute gesagt haben, das passiert, wenn man es einfach laufen lässt. Ob das jetzt wirklich so jedes Mal eine 50-50 Zufallschance ist oder ob es vielleicht 3 oder 4 prädeterminierte Ausgänge gibt, keine Ahnung. Also da müsste ich das jetzt sehr, sehr häufig hier laufen lassen, um da eine verlässliche Aussage treffen zu können.
Okay, verstehe. Ist es nicht ein bisschen, wie knapp ist diese Zeitspanne, in der man eine Entscheidung treffen muss? Ich denke gerade, wenn ich das mit meiner Freundin zusammenschaue und wir wollen vorher drüber diskutieren, welche Entscheidung wir treffen, hat man da genug Zeit?
Dann pausierst du das Ganze halt.
Ach, das geht.
Ich weiß nicht, also du kannst auf jeden Fall den Film pausieren. Ob du in der Entscheidung pausieren kannst, habe ich offen gestanden nicht ausprobiert.
Na gut, ich muss ja erst die Entscheidung sehen, damit wir drüber reden können, welche Entscheidung wir treffen wollen. Und wenn da so ein Timer läuft, das würde ja keinen Sinn ergeben, wenn man da Pause machen kann. Wozu dann den Timer einbauen?
Ja, aber ich überlege jetzt gerade, ob du da die Pausefunktion so generell ausschaltest. Das müsste ich ausprobieren. Den Fall hatte ich nicht, weil ich es alleine geguckt habe, aber die Entscheidungszeit ist schon relativ hoch bemessen. Also ich würde sagen so 10 Sekunden mindestens. Weil da kommt nämlich jetzt auch der Teil, den ich so ein bisschen kritisieren wollte. Wenn du die Entscheidung triffst, so bei einem klassischen Telltale-Spiel zum Beispiel, dann geht's ab dem Moment weiter. Und bei Bandersnatch läuft dieser Balken dann noch runter. Du kannst dich nicht mehr umentscheiden, zumindest bei mir mit der Fernbedienung ging das nicht. Aber ich muss dann vielleicht noch 6 Sekunden warten, wenn ich meine Entscheidung relativ schnell getroffen habe, weil sie für mich eindeutig zum Beispiel ist. Und dann muss ich noch warten, bis dieser Timer fertig runtergelaufen ist und guck dann zum Beispiel dem Schauspieler dabei zu, wie er irgendwie unschlüssig aus der Wäsche guckt. Und so als Spieler, weißt du, wenn man das als Spiel begreift, sitzt man da und denkt, geh weiter, geh endlich weiter, ich hab doch schon gedrückt.
Damit wollten sie bestimmt vermeiden, dass sie das Bild einfrieren müssen. Und dann hast du halt so eine Idle-Animation im Grunde genommen, die halt während des Entscheidungszeitraums läuft.
Ja, und vielleicht auch, weil sie im Hintergrund sagen, okay, bis wir dann sozusagen die Szene geladen haben, mit der es weitergeht, wir wollen dann auch nicht irgendwie nochmal irgendwie eine Sekunde irgendwie so eine Art Ladebildschirm, gibt's ja bei Netflix auch, einblenden, so quasi im Hintergrund, wir haben schon mal registriert, was du willst, und im Hintergrund bereiten wir jetzt den Rest vor und da läuft jetzt halt einfach noch die Szene ein bisschen weiter. Aber es fühlt sich halt komisch an, wenn man so klassische interaktive Filme aus dem Spielemedium gewohnt ist. Da denkt man halt, hey, jetzt geh endlich weiter.
Ja, da tritt's ein bisschen auf der Stelle. Ich habe noch eine andere Frage, die mich interessiert, und zwar, ich habe gelesen, die allererste Entscheidung, die man in Bandersnatch tatsächlich trifft, sei eine Entscheidung bezüglich Product Placement. Stimmt das?
Du wählst am Anfang aus, also da kommt dann dieser junge Typ, kommt zum Frühstück, der lebt zusammen mit seinem Vater, der Mutter ist offensichtlich irgendwas passiert und die ist nicht mehr irgendwie da. Das spielt auch eine relativ tragende Rolle, was da passiert ist, will ich an der Stelle gar nicht verraten. Aber dann kommt der junge Mann halt runter und bekommt von seinem Vater, der Vater will Frühstück machen und der Vater hält ihm so zwei Cornflakes-Sorten hin. Eines davon sind die Frosties, die kenne ich noch, und die anderen sind, glaube ich, Sugar Puffs. Die hatten wir zumindest in Deutschland nicht, kenne ich aber irgendwie aus England und den USA. Und dann kannst du dir am Anfang aussuchen, sozusagen, welche Cornflakes du essen möchtest. Ob das jetzt Product Placement, also ich habe es nicht als Product Placement verstanden. Genauso wenig wie die zweite Entscheidung ist, glaube ich, du sitzt im Bus und fährst halt mit deinem Bandersnatch-Spiel zu dieser Firma, um es denen dort vorzustellen, und den Bus mit dem Walkman, typisch 80er Jahre, wählst du dann aus, welche Band und welchen Song du hören solltest. Könnte man jetzt auch sagen, ist das Product Placement für die Band? Nee, so habe ich es jetzt nicht verstanden. Das ist halt eher der Versuch, das Ganze wirklich im Jahr 1984 so ein bisschen zu erden.
Okay. Weil Netflix sagt man ja nach, dass der Meister des, bei uns würde man sagen, also bei uns im Spielekosmos würde man sagen, dass Data-Driven Designs sind, dass sie also auch die Serien, die sie in Auftrag geben und wie die konzeptioniert sind anhand ihrer Nutzungsdaten entwerfen. Und der Gedanke, also was könnte jemanden wie Netflix am interaktiven Fernsehen faszinieren, das könnte ja auch sein, ja, ne, da gucken Sie mal, wir können quasi noch eine Publikumsbefragung zu Ihrem Produkt in das Ding einbauen. Ja, ist ja vielleicht für Werbepartner durchaus etwas, was daran auch interessant sein kann. Aber das wirkt nicht so, als sei das auch mehr als nur ein Testballon für interaktives Fernsehen, sondern auch für interaktive Werbung oder so.
Also mein Eindruck war wirklich, dass hier so ein bisschen der Versuch unternommen wird. Und es gibt ja auch einige Autoren zum Beispiel, Stephen King berühmtermaßen, die halt sehr viel mit Markennamen arbeiten und denen man auch jahrelang nachgesagt hat, ja, der macht doch irgendwie Schleichwerbung und so weiter, aber wo das tatsächlich als Stilmittel eingesetzt ist, um jemanden in einem gewissen Milieu oder jemanden in einer gewissen Zeit einfach reinzuerden, weil man halt mit Produktnamen arbeitet, mit denen jeder diese Zeit auch ein bisschen verbindet. Und tatsächlich, wenn du mir Kellogg's Frosties hinhältst, ich habe keine Ahnung, ob es die heute noch gibt, aber wenn ich Kellogg's Frosties sehe, denke ich an die 80er.
Natürlich gibt's die noch.
Ja?
Ja.
Okay. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Frosties und normalen Cornflakes? Die haben auch ausgesehen immer wie normale Cornflakes.
Na, Frosties sind mit Zucker überzogen.
Ach so, ich habe da immer noch Zucker reingemacht.
Nee, die sind Sugar Frosted. Frosted im Englischen ist ja immer, weißt du, wenn dein Donut frosted ist, dann ist der auch mit so Zuckerguss.
Warte mal, das habe ich nie hinterfragt. Das waren halt Frosties. Warum die Frosties hießen, ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, aber ich habe dann nicht den Eindruck gehabt, dass es da jetzt mit, okay, da war jetzt die Wahl wahrscheinlich mit Sugar Puffs oder Frosties. Willst du Zucker oder willst du Zucker? Aber ich habe echt nicht den Eindruck gehabt, dass das irgendwie Product Placement ist. Das kann man zynischerweise vielleicht so lesen, so hey, guck mal hier. Aber ich habe echt eher den Eindruck gehabt, das war eher aus so einer zeitlichen Milieustudie gedacht. Wie auch übrigens der Fall, dass der Vater die ganze Zeit am Rauchen ist. Mhm. Was auch für eine heutige Netflix-Produktion eher etwas seltsam anmutet. Also wenn du heute immer noch so Sachen siehst, gibt die ein oder andere Serie, bei der sie das Rauchen so einsetzen, aber da ist es auch so ein, boah, wo man früher überall gequarzt hat.
Das scheint sich sowieso aufzuweichen. Ich war auch neulich im Kino und habe wieder Zigarettenwerbung gesehen und ich dachte, das wäre verboten worden oder so. Und
ich glaube, das ist überall in der EU verboten, außer bei uns.
Echt?
Ich hatte Weil so da die Tabakindustrie noch sehr mächtig, auch Plakatwerbung für Kippen darfst du, glaube ich, nur noch in Deutschland machen, EU-weit.
Also irgendwie, ich dachte auch, ich hatte das Gefühl, es wäre eine Zeit lang völlig verschwunden oder sie sind so umgeschwenkt auf eher so ne, Werbung für die Marke, aber nicht für die Zigaretten selber. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, es wird auch wieder mehr geraucht in Filmen und sonst irgendwas, als ob das jetzt so ein bisschen wieder sich aufweicht gerade. Keine Ahnung. Naja, egal.
Gut. Ja,
aber was mich noch interessieren würde, noch eine Sache und zwar... weil du sagst, es spielt in den 80ern und das ist ja auch was in letzter Zeit, ne, so die 80er-Nostalgie-Schiene wird ja gern gefahren, Stranger Things etc. Ist es wie penetrant, versuchen sie, unsere Nostalgie zu melken?
Gar nicht. Also du hast, wie gesagt, so ein paar Sachen, natürlich die ganzen Klamotten, natürlich das ganze Set-Design, wenn sie dann in der Spielefirma Tuckersoft drin sitzen, halten sie dann so einen Competition-Pro-Joystick, mit dem wird das Ganze gesteuert. Du hast ein bisschen... natürlich diese Bildschirme der damaligen Zeit. Also wenn du so ein Computer-Nerd in den 80ern warst, wenn du so ein Spektrum besessen hast oder ein Commodore oder so, dann erkennst du dich und erkennst du das Zubehör und die Bildschirme und so weiter. Das erkennst du schon wieder, aber es ist lange nicht wie bei zum Beispiel so einem Stranger Things oder so. Also es ist halt einfach, das ist halt das Set-Design, das ist die Zeit, in der das angesiedelt ist. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das hier 80er-Jahre-Nostalgie-Porn ist.
Okay, dann jetzt bitte schreiten Sie zur Wertschätzung.
Ja, ich weiß ja noch nicht, wie ich das Ganze wertschätzen soll. Denn die Frage wäre ja, lohnt es sich, oder eigentlich wäre ja die Frage, lohnt es sich, nur wegen Bandersnatch ein 10 Euro teures Netflix-Abo abzuschließen? Aber das wäre ja insofern eine alberne Frage, weil wenn man das Abo noch nicht hat, dann kann man ja einfach einen Monat bei Netflix kostenlos kriegen. Also muss man die 10 schon gar nicht bezahlen. Also ist der Film ja letztlich kostenlos und als kostenloser Film lohnt er sich. Da würde ich ihn auch zum Vollpreis empfehlen.
Also er ist deine Lebenszeit wert gewesen.
Ja, also ich würde definitiv nicht sagen, dass das ein Film ist, der am Ende jedem gefällt. Es gibt durchaus auch sehr durchwachsene Kritiken und sehr durchwachsene Nutzer-Reviews. Ich habe so den Eindruck, der Hälfte gefällt's richtig gut. Die andere Hälfte sagt so ein bisschen wie ich, hey, nette Ideen, viele clevere Ideen, aber am Ende einfach zu inkonsequent und zu nichtssagend in der Ausführung und in der Konsequenz. So ein bisschen mein Eindruck, dass es diese zwei Lager gibt, aber mein Eindruck ist nicht, dass es sehr viele Leute gibt, die davor sitzen und sagen, boah, die 2 Stunden, die waren ja voll für die Tonne. Also er ist interessant, er ist als interaktives Filmexperiment interessant, er ist interessant als Experiment, das ein bisschen mehr versucht, diese Beziehung zwischen Spieler und Gespieltem in den Mittelpunkt zu stellen und er ist, wie eingangs auch schon erwähnt, der mit deutlichem Abstand höchst oder qualitativ hochwertigst produzierte interaktive Film, den ich je gesehen habe. gesehen habe. Und wenn man jetzt so ein bisschen ein Interesse generell an diesem Medium hat, dann sowas wie eben diesen Telltale-Spielen, The Council, Life is Strange, halt diese ganze Geschichte, die wir jetzt auch häufiger schon im Podcast erwähnt haben, dann macht es, finde ich, durchaus Sinn, oder dann sind 2 Stunden ganz gut angelegt, um sie mal dort rein zu investieren. Und sei es nur, dass man im Anschluss mit Leuten im Freundesbekanntenkreis oder im Internet sehr viel darüber zu diskutieren hat. Denn hättest du den jetzt auch geguckt, Gott, wir könnten 2,5 Stunden könnten wir damit füllen. Wir könnten mehr darüber reden, als wir geguckt haben.
Gut, aber das, man sagt uns nach, das sei auch möglich, wenn wir das gleiche Kaugummi gekaut hätten.
Ja, jetzt, was nehmen wir, ein Hupa Bubba? Ich habe schon lange kein Hupa Bubba mehr gegessen, nur weil du gerade 80er gesagt hast. Ich esse doch keinen Hupa Bubba Apfel, das ist ja widerlich.
Du wirst ja wohl hoffentlich nicht die normalen Rosanen essen.
Was, die Himbeeren?
Was auch immer das normale Hupa Bubba
ja, aber Geschmack diese, hat. Aber doch nicht diese grünen Apfel, die haben ausgesehen wie ein Castortransport.
Ja, aber sie haben auch so geschmeckt.
Ja, also, eben.
Es war eine Atomexplosion in deinem Mund. Also die waren viel besser als das andere Zeug.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, während ich mich jetzt mit dem André Peschke weiter darüber streite, was die beste Hupa-Bubba-Sorte gewesen ist, und nein, es war nicht Apfel. Nein,
es war eindeutig nicht. Apfel. Erinnerst du dich übrigens, jetzt nochmal hier ganz kurz nochmal die eigene Nostalgie mitgenommen, erinnerst du dich tatsächlich noch dran, was war der USP von Hupa-Bubba?
Diese riesen Kaugummiblasen.
Ja, genau. Ja. Das ist auch was. Du würdest heute, glaube ich, kein Kaugummi mehr damit vermarkten, dass es, weil es größere Kaugummistückchen sind, du viel größere Blasen pusten kannst. Heutzutage ist alles so schön klein gepackaged und das ist auch noch Atemfrische oder so.
Ja, vor allen Dingen, das Deprimierendste daran war, es hat irgendwie gedauert, bis ich 14 oder 15 war, bis ich Kaugummiblasen machen konnte. Ja, ich war einer von den uncoolen Kids, ja, auf dem Grundschulhof, die ganze Zeit und ja, und es kommt keine Kaugummiblase raus.
Und nur das Kaugummi selbst hervor.
Ja, genau. Ja, nur so die Kaugummi auf der Zunge und alles. Bäh.
Meine Schwester konnte das und das war dann immer nur so ein, ja, du musst das so ein bisschen gegen die Zähne pressen und deine Zunge zu so einem U machen. Und ich so, ich habe anhand dieser fantastischen Gebrauchsanweisung versucht, Blasen zu machen. Keine Chance.
Nee, ich auch nicht. Und auch noch gerade bei Hupa Bubba, weißt du? Wenn du es nicht kannst, ging es damit am schlechtesten. Aber wenn du es mal konntest, Gott.
Ja, oh, tragisch. So, ja. Jetzt darfst du Leute nach Hause begleiten.
Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, packen Sie Ihren Hupa Bubba ein. Ja, nehmen Sie nicht die Sorte Apfel, sonst haben Sie einen Castortransport im Mund. Wir hören uns wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder nächste Woche bei einem unserer anderen Bäckerinhalte, bei einer unserer nächsten Wertschätzungen. Wie immer, vielen Dank, dass Sie Unterstützer dieses Podcasts sind. Ich brauche jetzt ganz dringend Hustenbonbons und irgendein Schnupfenmittel. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Ob sich dann auch Leute in deinem Mund vor dem Hupa Bubba anketten?
Was?
Castortransport.
Oh Gott.
So ein paar Aktivisten im Mund hast du dann auch noch.
Wenn sich Leute
in meinem Mund räumen lassen, was in deinem Mund dann alles abgeht.
Gott, Peschke.